letzten Jahr rief mich eine Kirchengemeinde an und fragte, ob ich denn bereit wäre, den Gottesdienst für die Schulanfänger mit ihnen zu gestalten. Nun, der Termin passte, eine passende Ansprache hatte ich auch und so sagte ich zu. Das sollte also alles ohne viel Aufwand zu machen sein. 2 Wochen später erhielt ich einen weiteren Anruf. Also die Kinder hätten sich ein Thema ausgesucht und die Geschichte von David und Goliath gewünscht. Schön. Das war es dann also mit ohne viel Aufwand zu machen. Dazu hatte ich nichts im Petto. Aber ich bitte Sie, David und Goliath, da sollte man was draus machen können. Das ist wohl die bekannteste Geschichte aus der ganzen Heiligen Schrift. Selbst wer keinerlei religiöse Bezüge hat, kann damit etwas anfangen. Als Metapher hat sie es bis in unsere säkularisierte Gesellschaft hinein geschafft. David gegen Goliath. Wer das hört, weiß sofort jeder, was damit gemeint ist. Und wir lieben solche Geschichten. Die Kleinen zeigen es den Großen. Das hören oder sehen wir doch gerne. Da sind wir emotional irgendwo gleich mit dabei und wissen, auf welcher Seite wir stehen. Na, wenn so der Drittligist im Fußball einen der ganz Großen aus der ersten Liga aus dem DFB-Pokal kickt, da weiß doch der Normalzuschauer, auf wessen Seite er steht. Zumindest wenn es nicht der eigene Verein ist, der gerade rausgeflogen ist. Oder denken wir an die Umweltaktivisten im Hambacher Forst, die es über Jahre verhindern konnten, dass ihn die großen Energiekonzerne abholzen und mit dem Braunkohletagebau beginnen. Und viele Filme, die wir lieben, sind nach demselben Muster gestrickt. Ich denke da an die Star Wars Saga, wo eine Handvoll heldenhafter Rebellen es immer wieder schafft, dem übermächtigen Imperator zu trotzen. Und die Älteren von uns erinnern sich vielleicht noch an Erin Brockovich. Eine wahre Begebenheit, die dann mit Julia Roberts in der Hauptrolle verfilmt wurde. Da stößt die ungelernte Anwaltsgehilfin bei Ablagearbeiten auf eine Akte über das Angebot eines Hauskaufs seitens des Konzerns Pacific Gas and Electric. Nach Recherchen auf eigene Faust erhärtet sich der Verdacht, dass sich hinter dem scheinbar harmlosen Immobiliengeschäft ein Umweltskandal ungeahnten Ausmaßes verbirgt. Aus einem Werk der Pacific Gas and Electric ist jahrelang gesundheitsschädliches Chrom in das Grundwasser gelangt. Erin recherchiert mit großem persönlichen Einsatz wichtige Fakten, durchschaut schnell die Zusammenhänge und aufgrund ihres Engagements und Einfühlungsvermögen fassen die Betroffenen Vertrauen zu ihr. Erin gelingt es schließlich, die nötige Anzahl von Unterschriften für eine Sammelklage gegen den Konzern zusammenzubekommen. Insgesamt 634. In einem Schiedsgerichtsprozess wird der Konzern zur Zahlung von $333 Millionen Schadensersatz an die geschädigten Einwohner verurteilt. Nach dem gewonnenen Prozess erhält Erin in der neuen Kanzlei ein eigenes, luxuriöses Büro und einen Scheck. Masry, ihr Anwalt, hat den Erfolgsbonus nachträglich auf $2 Millionen erhöht. Ja, solche Geschichten lieben wir. Solche Geschichten hören wir gerne. Und das ist auch gut so. Denn ich denke, wir brauchen solche Geschichten, gerade heute. Geschichten, die Mut machen, Dinge anzupacken, die uns eine Nummer zu groß erscheinen. Geschichten, die uns die Hoffnung schenken, dass auch ausweglose Situationen gut ausgehen können. Allerdings sind solche Geschichten häufig auch ambivalent. Und das wurde mir bewusst, als ich bei meiner Vorbereitung auf diesen Schulanfängergottesdienst auf eine Erzählung des Ruhrgebietpfarrers Wilhelm Busch gestoßen bin. Er war gerade dabei, sich für einen Termin anzukleiden, als seine Kinder ihn anbettelten: Papa, erzähl uns noch eine Geschichte, bevor du gehst. Und so erzählte er ihnen zwischen Hemd anziehen und Krawatte binden in plastischen Worten und Bildern die Geschichte von David und Goliath. Als er damit fertig wurde, durchaus zufrieden mit seiner eindrucksvollen Performance, meinte eines seiner Kinder als Kommentar dazu nur: Du Papa, da war die Tante Goliath aber traurig. Und er musste bekennen, dass er über diesen Aspekt der Geschichte noch nie wirklich nachgedacht hat. Und mir ging es genauso. Denn gerade bei solch bekannten Geschichten tendieren wir dazu, Aspekte auszublenden, sie zu überlesen, weil sie unser rundes und heiles Bild irgendwo stören. Und so möchte ich Sie heute einladen, mit mir die Geschichte von David und Goliath noch einmal ein wenig näher anzuschauen. Sie einmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten und vielleicht zum Teil neu zu entdecken. Wir könnten entdecken, dass Gottes Helden tatsächlich Helden mit Ecken und Kanten waren. Und dass die Bibel tatsächlich ein Buch fürs reale Leben ist und kein Drehbuch zu einem Film, der eine ideale, heile Welt malt. Lassen Sie uns mit Goliath beginnen. Der war ja wirklich eine imposante Erscheinung damals. Sein Helm und Panzer wogen 55 Kilo, bronzene Beinschienen, das Schlangschwert um die Schulter gehängt. Die Spitze des Speeres war aus Eisen, keine Bronze wie üblich, also modernstes Waffenmaterial. Es war der Terminator der Bronzezeit. Ein Elitesoldat mit dem modernsten, was die Rüstungsindustrie der Philister aufzubieten hatte. Und er provozierte. Er reißt den Mund ziemlich groß auf, provoziert die Israeliten. Aber wenn man genau hinschaut und liest, könnte man den Eindruck bekommen, dass er das mit einem guten, fast schon edlen Motiv tut. Lesen wir gemeinsam die Verse 8 bis 10 im ersten Buch des Propheten Samuel, Kapitel 17. Da stellt sich Goliath wie jeden Tag hin, wie seit 14 Tagen, und rief zu den Israeliten hinüber: Braucht ihr ein ganzes Heer, um diesen Streit zu entscheiden? Stehe ich nicht für die Philister und ihr für Saul? Wählt einen Mann aus, der zu mir herunterkommt. Wenn es eurem Mann gelingt, mich zu töten, werden wir eure Sklaven sein. Und wenn ich ihm aber überlegen bin und ihn töte, seid ihr unsere Sklaven und müsst uns dienen. Ja, ich mache die Reihen Israels heute lächerlich. Ich fordere das Heer Israels heute heraus. Stellt mir einen Mann, der mit mir kämpft. So übersetzt die Neues Leben Bibel diese Passage. Und ich muss sagen, das ist doch ein faires Angebot. Wir können doch hier unnötiges Blutvergießen vermeiden, schlägt Goliath vor. Wir sind doch beide nur arme Würstchen, Knechte, Untertanen, die wieder mal in der Gefahr stehen, als Kanonenfutter für die Großen im Hintergrund verheizt zu werden. Muss doch nicht sein. Das können wir auch anders regeln. Lasst uns das doch im Zweikampf ausmachen. Ich für die Philister, einer von euch für Israel. Wer verliert, unterwirft sich dem anderen. Tja, habe ich mir gedacht, das wäre doch mal was, wenn kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Völkern so zu lösen wären. Millionen von Tote und Opfer ließen sich so vermeiden. Ich möchte also an dieser Stelle tatsächlich mal eine Lanze für Goliath brechen. Er war bereit, sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen, um unnötiges Blutvergießen zu vermeiden. Nun, dass er natürlich davon ausging, dass er sowieso gewinnt, muss man nicht extra erwähnen. Die Israeliten hingegen waren da weniger ehrenhaft in ihrem Verhalten. Blenden wir mal ganz kurz ans Ende der Geschichte. In die Zeit, als Goliath besiegt war. Was machen die Israeliten mit ihrem Sieg? Ab Vers 51 lesen wir: Als die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, liefen sie davon. Die Männer von Israel und Juda aber stimmten das Kriegsgeschrei an und verfolgten sie bis in die Niederungen hinein und an die Tore von Ekron. Auf dem ganzen Weg von Scharaim bis nach Gat und Ekron lagen die Leichen der Philister. Dann kehrten die Israeliten zurück und plünderten deren Lager. Das war ein Massaker, das die Sieger hier veranstaltet haben. Da gibt es nichts zu beschönigen und rauszureden. Ein Wortbruch war es auch. Die Abmachung war eigentlich eine andere. Es sollte ohne dieses klassische Blutvergießen abgehen. Aber nach diesen 14 Tagen der Demütigung, die sie jeden Tag erleben mussten, gab es für die Israeliten anscheinend kein Halten mehr. Aber kommen wir jetzt zum Helden der Geschichte, David. Ich weiß nicht, ob Sie die in der letzten Zeit mal gelesen haben, diese David- und Goliath-Geschichte. Ob Sie gesehen haben, wie David hier beschrieben wird. Wir haben ja so häufig das Bild eines bescheidenen, einfachen Hirtenjungen in unseren Köpfen. Aber wenn man den Bericht im ersten Buch Samuel, Kapitel 17, ein wenig genauer liest, dann zeichnet er ein etwas differenzierteres Bild, um es vorsichtig zu sagen. David wird hier eher wie so ein moderner Actionheld dargestellt, der durchaus von sich der Meinung ist, dass er eigentlich ganz cool drauf ist und der durchaus weiß, was er kann. Vielleicht nicht ganz so überheblich wie der Marvel-Comic-Held Deadpool, aber so ein bisschen angeberhaft kommt David schon rüber. In den Versen 24 bis 40 wird uns Davids Gespräch mit seinen Brüdern und mit dem König Saul berichtet. Und die Geschichte beginnt damit, dass er Goliaths Auftritt miterlebt. Als die Männer Israels den Mann sahen, bekamen sie große Angst und wichen vor ihm zurück. Habt ihr gesehen, wie er heraufkommt, riefen sie einander zu, und wie er Israel verhöhnt? Wer ihn tötet, wird vom Königreich belohnt. Er bekommt seine Tochter zur Frau und seine ganze Familie wird von allen Abgaben befreit. David erkundigte sich bei den Männern, die dort standen, welche Belohnung bekommt der, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel nimmt? Dieser unbeschnittene Philister darf doch nicht das Kriegsheer des lebendigen Gottes verhöhnen. Sie erklärten ihm noch einmal die Belohnung. Na sauber, das ist mal ein Held, oder? Kein heroisches für Ehre und Freiheit und Vaterland oder irgendetwas in der Richtung. Nein, das Erste, was ihn interessierte, ist die Belohnung. Danach erkundigt er sich. Was gibt's, wenn man den Heiden da, der uns und unseren Gott lästert, besiegt? Und dann lässt er sich das noch einmal genau erklären, womit zu rechnen sei. Und das scheint kein neuer Zug zu sein. So schien man ihn zu kennen. Im Vers 28 lesen wir, sein ältester Bruder Eliab hörte, wie er mit den Männern redete und wurde zornig auf ihn. Du bist hergekommen, um einmal dem Kampf zuzuschauen. Was machst du hier eigentlich? Sagt er, treibt dich die Sensationslust wieder mal hierher? Musst du deine Nase wieder mal in Sachen stecken, die dich nichts angehen? Will der Kleine sich mal wieder groß aufspielen? David, kümmere dich um deinen Kram. Wo hast du denn übrigens unsere paar Schafe gelassen, um die du dich kümmern solltest? Und dann kommt eigentlich für mich der heftigste Satz. Da steht, ich weiß genau, wie hochnäsig und eitel du im Grunde deines Herzens bist. Also so reagiert man doch nicht, wenn es das allererste Mal gewesen wäre, dass David so aufgetreten ist. Ich habe mich gefragt, könnte es sein, dass David schon so ein kleiner Angeber war? Vorlaut, immer mit dem geprahlt, was er schon alles kann? Das wäre ja verständlich. Als der Letzte in der Geschwisterreihe von 8 Geschwistern hatte er es nicht leicht. Er war immer das Kleine, das Nesthäkchen, der immer außen vor war, wenn die erwachsenen Brüder etwas zu besprechen hatten. Na, da musste man schon mal aufmerksam auf sich machen und von sich selber überzeugt sein. Da musste man schon mal auf den Putz hauen, um deutlich zu machen, hey, ich bin auch noch da. Und was dann folgt, ist wie aus dem Lehrbuch. David wiegelt ab, macht einen auf unschuldig. Vers 29 lesen wir, was habe ich denn getan? Ich habe doch nur eine Frage gestellt. Und seine Reaktion ist auch sowas von typisch. Auf die Standpauke seines Bruders reagiert er mit Abwiegeln, spielt das Unschuldsramm. Ich sehe ihn beinahe plastisch vor mir, wie er zu Eliab sagt, ey Alter, bleib geschmeidig, reg dich ab. Ich weiß gar nicht, was du überhaupt willst, man wird dir wohl noch mal fragen dürfen. Und im nächsten Vers setzt er noch einen drauf. Er drehte sich zu einem anderen um und wiederholte die Frage. Also das ist schon ein ziemlich dreistes, starkes Stück. Der lässt seinen älteren Bruder einfach stehen, tut so, als ob der Luft wäre, spricht zu der Hand, denn das Gesicht hört dir nicht zu. Und dann fragt er nochmal, ey, was gibt es, wenn man den Philister besiegt? Als sich Davids Fragerei herumgesprochen hatte, wahrscheinlich hat er es nicht nur bei einem belassen, nach der Belohnung zu fragen, wurde der König auf ihn aufmerksam und ließ ihn zu sich bringen. Und auch dieses Gespräch war alles andere als ein Paradebeispiel von Demut und Bescheidenheit. Wieder wirkt David ganz schön von sich überzeugt. Die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testaments, übersetzt den Vers 32 folgendermaßen. Das Herz meines Herrn breche doch nicht seinetwegen zusammen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Andersstämmigen kämpfen. David macht selbst vor dem König noch auf cool und lässig. Mach dich mal locker, sagt er dem König. Ist doch kein Grund, die Hosen voll zu haben. Ich regle das. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Andersstämmigen kämpfen. Das ist schon so gut wie erledigt, König. Und dann erzählt er, wie er Bär und Löwe erledigt hat, wenn sie ein Schaf gerissen haben. Er schildert das sehr drastisch. Er lief hinterher, zog das Schaf wieder aus dem Maul des Raubtiers und wenn sie ihn dann angriffen, packte ich ihn bei seiner Kehle und er schlug und tötete ihn und der Andersstämmige, der Unbeschnittene, dem wird es ebenso ergehen. Werde ich nicht hingehen und ihn erschlagen und heute die Schmach wegnehmen? ganz schön von sich überzeugt. Und neben seiner coolen und lässigen Art schien David auch noch sehr gut ausgesehen zu haben. In Vers 42 lesen wir: David war noch ein junger Mann, rotblond oder sonnengebräunt und sah gut aus. Oh Mann, kennen Sie das auch? In Schulzeiten habe ich solche Typen immer gehasst wie die Pest. Diese eingebildeten Schönlinge, immer wie aus dem Ei gepellt. Eine Figur wie aus dem Bademodenkatalog, der Schwarm aller Mädchen. Da hatte man so als pickliger Spargeltarzan keine Chance. Aber das, was auf mich vielleicht am befremdlichsten wirkt in diesem ganzen Bericht, ist die Show, die David nach seinem Sieg veranstaltet. Als Goliath schon besiegt am Boden lag, so berichtet die Bibel, läuft er hinüber und tritt auf ihn bzw. stellt sich über ihn. Da sind sich die Übersetzer nicht ganz so einig. Und dann vollendet er den Kampf, indem er mit dessen eigenen Schwert ihn enthauptet. Wir kennen das ja aus so Siegesgemälden in den Museum, wenn der Sieger den Fuß auf den bereits besiegten Feind stellt und sich in Pose wirft. Im Computerspiel würde man hier von einem klassischen finnischen Move sprechen. Ich frage mich, ob das wirklich nötig war. Der biblische Bericht hier ist nicht eindeutig, ob David schon tot war durch den Stein oder erst durch den Schwerthieb, aber den Kopf hätte er ihm nicht abschlagen müssen. Und dann lesen wir, dass er die Trophäe seines Sieges mitnahm. Den Kopf brachte er zurück nach Jerusalem, um ihn auszustellen, und die Waffen nahm er mit sich nach Hause. David, der kleine David in den Augen seiner Brüder, der ganz schön große Töne spuckt, der angibt, was das Zeug hält. Wie kann es sein, dass er es bis in die Bibel schafft? Und nicht als schlechtes Beispiel, da gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die deswegen nur allein in der Bibel zu finden sind. Nein, sondern als Held. Sein Charakter passt doch überhaupt nicht zu einem Glaubenshelden, oder? Vielleicht hat er es in die Bibel geschafft, weil er bei allem, was noch ausbaubar war an seinem Charakter, das Herz auf dem rechten Fleck hatte. Weil es ihm ganz tief in sich drin und in erster Linie doch um Gott ging. Und er eine ganz tiefe Beziehung zu seinem Gott hatte. Schauen wir uns doch diese Geschichte noch einmal an. Schon als er dem König seine Heldentaten als Hirte schilderte, schreibt er nach all der zugegebenermaßen ziemlichen Prahlerei seinen Erfolg letztendlich doch Gott zu. Der Herr, der mich errettet hat aus der Hand des Löwen und des Bären, er wird mich erretten aus der Hand dieses unbeschnittenen Andersstämmigen. Und der Dialog zwischen David und Goliath macht das noch einmal deutlich. Du kommst zu mir mit Schwert und Speer und Schild. Ich komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes der Schlachtreihe Israels, die du heute geschmäht hast. Der Herr wird dich heute in meine Hand geben. Und diese ganze Versammlung wird erkennen, dass der Herr nicht mit Schwert und Speer hilft. Denn des Herrn ist der Krieg und der Herr wird euch in unsere Hände ausliefern. Verse 44 bis 47. Da war noch etwas anderes bei David als diese gehörige Portion Ego, das schon sehr breite Türen benötigte, damit er damit durchpasste. Da war noch mehr als das Überzeugtsein von den eigenen Fähigkeiten. Da war die tiefe Überzeugung, dass Gott zu ihm und hinter ihm stand, dass er seine Erfolge letztendlich Gott zuzuschreiben hatte und dass er hier das Richtige tat, weil es nicht sein konnte, dass jemand mit Gott so umging, wie Goliath das getan hatte. Auch wenn alle Wahrscheinlichkeiten dagegen sprachen, in diesem Fall erfolgreich zu sein. Ich denke, das war es, was David sein ganzes Leben lang ausmachte. Seine ganz tiefe Beziehung zu Gott. Das Wissen, dass sein Leben in der Hand Gottes lag und dass er Gott an seiner Seite hatte. Und seine Ehrlichkeit und sein Mut, für das einzustehen, was er für wertvoll und wichtig erachtete. Seinen Glauben, seine Werte und Überzeugungen. Und daran ließ er sich auch von einem Goliath nicht hindern. Und das machte ihn zu einem Menschen nach dem Herzen Gottes, wie das an anderer Stelle einmal von ihm gesagt wurde. Wenn ich die Geschichte von David und Goliath mal aus dieser Perspektive betrachte, dann ist ja die Frage, was machen wir jetzt damit? Was ist das für uns drin? Was möchte sie uns sagen über uns selbst und über Gott? Und vier Dinge sind mir wichtig geworden, die ich aus dieser Geschichte gelernt habe. Zum einen, häufig sind meine Motive, für Gott zu arbeiten, nicht immer nur selbstlos. Aber es kommt auf den Kern an. Wir haben es ja gehört, David erkundigte sich, was bekommt man denn? Und ich meine, für die Tochter des Königs einen Haufen Geld und lebenslange Steuerfreiheit kann man schon mal was riskieren, oder? Ich glaube, das ist menschlich und wahrscheinlich ganz normal. Und selbst wenn wir uns entscheiden, für Gott zu arbeiten, für die Gesellschaft sich einzusetzen, sind unsere Motive nicht immer ganz selbstlos. Tun wir es häufig auch, weil auch wir etwas dabei gewinnen. Ich meine, wer sich für eine Leitungsaufgabe zur Verfügung stellt, im Beruf, im Verein, in der Kirchengemeinde, der macht das ja häufig, weil er etwas verändern möchte. Und als Leiter habe ich eben dazu mehr Möglichkeiten als einfaches Mitglied. Wer Pfadfinderleitung macht, ist wahrscheinlich auch selbst gerne Autor unterwegs und findet es spannend, Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten. Und wer sich um andere kümmert, der findet es schön, wenn er entdeckt, dass er einen Unterschied machen kann im Leben von anderen. Dass er Bedeutungsvolles und Wichtiges macht. Und das ist ja auch gar nicht verwerflich. Wichtig, denke ich, ist nur, dass ich mir dieser Motive bewusst bin und von daher abwägen kann, ob ich das Eigentliche nicht aus den Augen verloren habe. Eigentlich ist es entscheidend, dass mich diese Motive nicht dominieren und ich das Eigentliche vergesse. Norman Lear, Fernsehautor und Produzent, hat einmal gesagt, das Ziel ist es nicht wert, erreicht zu werden, solange man die Reise nicht genießt. Das stimmt nicht in jedem Fall. Es gibt auch Ziele, für die es sich lohnt zu kämpfen und sich einzusetzen, bei denen man die Reise nicht genießen kann, weil der Weg hart und beschwerlich ist. Aber es ist auch nicht verboten, die Reise zu genießen. Die zweite sehr wichtige und ermutigende Nachricht aus David und Goliath ist, du musst nicht perfekt sein, um für Gott Großes zu tun. David weiß zumindest nicht, das haben wir ja hinlänglich gesehen. Und doch wollte er für Gott etwas tun. Stand er auf, als andere Dinge, die ihm wichtig waren, verspotteten oder mit Füßen traten. Stand für das ein, was ihm etwas bedeutete. Obwohl es eine ganze Armee gab, die besser dafür ausgebildet gewesen wäre als er. Geht es uns nicht oft auch so? Sagen wir uns nicht oft auch manchmal, das Problem sollten mal besser andere angehen? Die sind wesentlich qualifizierter als ich, dafür gibt es doch Profis, was kann ich hier schon ausrichten? David lehrt mich, dass ich mich nicht hinter meinen Unzulänglichkeiten verstecke oder die Verantwortung für die Lösung eines Problems auf andere verschiebe. David macht uns Mut, das einzubringen, was wir haben, die Themen anzupacken, die momentan dran sind, im Beruf, in der Kirchengemeinde, in der Schule oder in der Familie. David sagt uns, warte nicht darauf, etwas zu tun, bis du perfekt bist. Gott kommt schon damit zurecht, dass du noch nicht ganz fertig bist. Und drittens habe ich mich gefragt, wie ich auf David reagiert hätte an Sauls Stelle. Ich meine, so Typen wie David kennen wir doch auch. Von sich selbst überzeugt, manchmal ein bisschen vorlaut. Und wenn sie mir dann auch noch erzählen, sie haben eine Lösung für ein Problem, an dem ich schon so lange arbeite. In der Regel sind meine Reaktionen dann nicht besonders wohlwollend und entgegenkommend. Geschweige denn, dass ich riskieren würde, denen die Lösung meines Problems zu übertragen. Immerhin ging es damals ja um einiges, um einen Zweikampf und der Verlierer unterwirft sich dem anderen. Und häufig, so erlebe ich das in meiner Arbeit, sind das ja eher Jüngere. Ich habe ja, wie schon erwähnt wurde, viel mit Jugendlichen gearbeitet und die sind häufig genau so, voller Elan, voller Optimismus, dass sich etwas ändern lässt und noch nicht, wie wir, mit der Lebenserfahrung ausgestattet, die uns lehrt, klappt sowieso nicht, haben wir schon mal probiert, da lässt sich nicht ändern. Wie gehen wir damit um? Am Arbeitsplatz, in der Familie, im Verein, in der Kirchengemeinde. Die Geschichte von David und Goliath macht mir deutlich, dass es sich lohnt. Dass es sich lohnt, sich die Mühe zu machen, den Kern und die Möglichkeiten beim anderen zu sehen, auch wenn die Schale so ein bisschen nervig und unreif daherkommt. Dass es sich lohnt, genau hinzuschauen, das Potenzial beim anderen zu entdecken und ihm die Freiräume zu gewähren, es einzusetzen. Es lohnt sich, loszulassen und den Jüngeren etwas zuzutrauen. Das ist manchmal riskant, aber absolut lohnend. Für uns als Gesellschaft und Kirchengemeinde, aber auch in Vereinen, ist es überlebensnotwendig, dass wir hier mehr Mut haben. Der König Saul hatte einiges riskiert mit seiner Entscheidung. Er hat sogar akzeptiert, dass David es ganz anders gemacht hat, als er es sich so dachte. David hat es abgelehnt, in seiner Rüstung zu laufen. Die passte nicht. David machte es, wie er es immer gemacht hat. Erfolgreich, schon in der Vergangenheit, muss man dazu sagen. Mit Stock und Schleuder, mit den Instrumenten, die er beherrschte. Können wir als Kirchengemeinde zum Beispiel das aushalten, wenn jemand sagt, ich gehe das Problem ganz anders an? Vielen Dank für deinen bewährten Rat, aber das passt nicht für mich. Ich mache es so, wie ich glaube, dass es erfolgreich sein wird. Saul hat es riskiert. Das Ergebnis kennen wir. Vielleicht das Wichtigste aber an der Geschichte ist für mich die vierte Erkenntnis. Zusammen mit Gott können auch die Kleinen ganz stark sein. Und es gibt wahrscheinlich bei jedem von Ihnen Lebensbereiche und Situationen, da fühlen wir uns nicht nur klein und schwach, da sind wir es objektiv betrachtet auch. Die Erstklässler, die letztes Jahr eingeschult wurden, die waren ja tatsächlich erstmal die Kleinen auf dem Pausenhof. Und der ein oder andere Viertklässler wird sie das vielleicht auch spüren haben lassen. Und auch bei uns Erwachsenen gibt es Leute, die sind uns überlegen, was Ausbildung, Sozialkompetenz, Finanzen, berufliche Stellung, Intelligenz und so weiter betrifft. Und auch wir haben unsere Goliaths im Leben, an die wir uns nicht herantrauen, weil wir uns sagen, keine Chance. Da brauche ich gar nicht anzufangen. Das wird nichts. Und das müssen nicht unbedingt andere sein. Das kann in uns selbst liegen. Traumata in meiner Kindheit, Süchte, Charaktereigenschaften, die mich schon lange stören, ungelöste Konflikte und vieles mehr. Und für viele Menschen ist es im Moment gerade dieses Virus und seine Auswirkungen, die so den Riesen in ihrem Leben darstellen. Da ist die Angst, sich anzustecken. Das Leiden daran, abgeschnitten zu sein von Beziehungen. Die bange Frage, wird mein Geschäft überleben? Werde ich in 2 Monaten noch einen Arbeitsplatz haben? Es gibt so vieles, was uns Angst macht im Moment, was uns unlösbar groß und mächtig erscheint. Die Bibel macht uns Mut, uns unseren Goliaths zu stellen. Das müssen wir nicht blauäugig tun. David tat es auch nicht. Er nahm all seine Erfahrungen aus der Vergangenheit, wählte die Steine sorgfältig aus. Er wählte mit Bedacht seine Strategie, hielt die Schleuder versteckt, provozierte, nutzte das Überraschungsmoment. Aber das Wichtigste war, er wusste, er ist nicht allein. Es ist Gott an seiner Seite. Und das machte ihn mutig und stark. Nach David kam hunderte Jahre später der Davids Sohn. Damals kommt David vom Vater geschickt, um die Brüder zu stärken. Auch Jesu Weg beginnt so. Er kommt vom Vater, wird unser Bruder. Und auch er kämpft für uns und tritt für uns ein. Allerdings rüstet Jesus noch mehr ab als David. Er nimmt noch nicht einmal eine Schleuder mit. Und auch die Geschichte endet anders als bei David und Goliath. Da stirbt nicht der Riese, sondern Jesus selbst stirbt, damit wir leben und heil werden. Er will das kleine und große Leben, dass sie miteinander und füreinander leben können und dass es in der Zukunft überhaupt keine traurige Tante Goliath mehr geben muss. Und er hat es uns versprochen. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende. Und so dürfen wir wissen, wie immer die Goliaths in unserem Leben auch aussehen, wir dürfen sie stellen. Und wir müssen das nicht alleine tun. Gott hat uns versprochen, an unserer Seite zu stehen. Wenn wir aufstehen und uns unseren manchmal übermächtig erscheinenden Herausforderungen zusammen mit ihm stellen. Schaust du auf den Riesen, dann wirst du stolpern. Schaust du auf Gott, dann wird der Riese fallen. Diese Erfahrung wünsche ich Ihnen, egal welche Herausforderungen sich in den nächsten Tagen und Wochen sich Ihnen entgegenstellen, dass Sie das erleben, dass Sie zusammen mit Gott sich Ihren Riesen stellen dürfen.
Atem der Hoffnung. Die Wochenendpredigt präsentiert von Hope Channel Radio.